Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Heute ist der 17. Juni, wir haben 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graben.
Wir wollen uns heute mit dem großen Komplex Ausbildung in Zeiten von Corona befassen. Auszubildenden Studierenden hat die Corona-Krise in vielen Fällen ihre Zukunftsplanung zerlegt oder sie doch wenigstens deutlich schwieriger gemacht. Das wollen wir uns einmal genauer anschauen und dann uns auch dezidiert einmal mit den Hilfen der Bundesregierung für Azubis und Studenten befassen. Darüber hinaus soll es dann auch nochmal um die Frage gehen, wo wir mittlerweile in Sachen Forschung rund um diese Krise stehen. Ja, lassen Sie uns mal loslegen. Heute wird das Kabinett aller Voraussicht nach einen Ausbildungsschutzschirm beschließen. Der soll Ausbildungsbetriebe dafür belohnen, dass sie trotz der Krise weiter ausbilden. Für jeden erhaltenen Ausbildungsplatz gibt es 2000 Euro, für jeden neu geschaffenen 3000 Euro. Warum glauben Sie, geht der Staat diesen Weg?
Naja, das Problem ist, dass natürlich in dieser Krise viele Jobs wegfallen. Wir sehen schon jetzt über 7 Millionen, nach manchen Berechnungen sogar noch deutlich mehr, die in Kurzarbeit sind. Über 500.000 mehr Arbeitslose. Diese Zahl wird zunehmen. Also das wird nicht besser werden, sondern wahrscheinlich eher deutlich schlechter. Also ich befürchte, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber dass wir mehr und mehr Arbeitslose haben werden, denn Unternehmensinsolvenzen werden kommen, das wird zunehmen. Und das heißt, wenn Unternehmen weniger Menschen einstellen, dann wollen sie ja auch weniger ausbilden, dann brauchen sie ja auch nicht so viele auszubilden. Und das führt dazu, dass viele junge Menschen Probleme haben, eine Zukunftsperspektive zu haben. Es geht also um Zukunftsperspektiven. Und auch darüber können wir vielleicht nochmal später sprechen. Das kennen wir in Deutschland gar nicht. Jugendarbeitslosigkeit ist in Deutschland eine große Erfolgsgeschichte, nämlich dass sie so niedrig ist, dass wir über vor allem die duale Ausbildung, über die Lehre, aber auch über Studium es schaffen, sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr schnell in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und wenn Sie das vergleichen mit Italien oder anderen Ländern, wo Sie eine Jugendarbeitslosigkeit von 20-30% haben, also jeder vierte, jeder fünfte junge Mensch Anfang 20 ohne Job ist, und zwar nicht nur ein paar Monate, sondern über Jahre hinaus, dann reden wir über eine verlorene Generation. Und das ist eine der großen Tragiken in Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland, angefangen mit der globalen Finanzkrise. Also sie haben Leute, die 30, 35 sind und in ihrem Leben noch keinen festen Job gehabt haben. Und ich, nochmals, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Das wird in Deutschland nicht passieren, davon bin ich überzeugt. Aber man will halt auch nicht in die Nähe davon kommen. Man will also jungen Menschen letztlich eine Perspektive bieten.
Aber es ist ja nun so, also nur indem ich die Ausbildung sichere, habe ich ja noch lange nicht garantiert, dass die Leute dann, wenn sie ihre Ausbildung haben, auch einen Job bekommen. Ich meine, das ist ja nun ein klassisches Problem, was man, Sie haben die Finanzkrise angesprochen, aus der kennt man das natürlich sehr gut, aber auch aus Krisen davor. Einen Abschluss zu machen an sich ist erstmal wichtig, auch dass man einen guten Abschluss macht, ist natürlich wichtig. Aber was auch extrem wichtig ist, ist, wann man diesen Abschluss macht, beziehungsweise was gerade los ist, wenn man diesen Abschluss macht. Und wir wissen ja nun historisch, wer einen Abschluss zu Krisenzeiten macht, der wird das in vielen Fällen ökonomisch jedenfalls ein Leben lang mit sich rumtragen. Schlicht, weil es viele Leute gibt, die dann eben, wenn sie ihren Abschluss machen, keinen Job bekommen. Eventuell sogar in den Jahren danach. Das ist ja dann eben besonders diese Situation in Südeuropa. Aber die dann eben auch, wenn es dann irgendwann wieder eine wirtschaftliche Erholung gibt, sehen die sich dann einer Kohorte gegenüber, die in dem Moment gerade ihren Abschluss macht. Und die dann natürlich jünger sind, gerade frisch von der Uni kommen und dann wiederum diese Leute verdrängen. Sie sagen jetzt, Sie sind relativ zuversichtlich, dass es so eine verlorene Generation in Deutschland nicht geben wird. Warum? Also diese Art von Gesetzmäßigkeit ist ja auch etwas, wogegen das schönste staatliche Hilfspaket nicht an kann, oder?
Das ist richtig. Natürlich mit Geld kann man letztlich solche Probleme nicht lösen. Auch jetzt das Paket, der Rettungsschirm, der aufgespannt wird, ist eine Hilfe, aber löst das Problem nicht. Ja, ein Unternehmen zu sagen, hier habt ihr 3000 Euro, bitte schafft weiterhin hier einen Ausbildungsplatz, damit da ein junger Mensch ausgebildet wird, eine Chance hat. Das alleine reicht ja nicht. Also wie Sie ja zu Recht sagen, wenn dann nach 2 oder 3 Jahren, nach Ende der Ausbildung, das Unternehmen sagt, ich muss hier Leute entlassen, ich werde doch jetzt nicht jemand jungen noch neu einstellen, das geht gar nicht, dann ist das Problem nicht gelöst, sondern dann ist es nur verschoben. Aber wir haben in Deutschland schon ein sehr gutes System des Matching, also dass man sagt, Unternehmen, hier habt ihr junge Menschen, ihr könnt sie auch selber mit ausbilden und prägen. Und ihr könnt schauen, dass sie zu euch passen. Also so ein Matching. Und dann ist es ja doch häufig so, dass nach 2 oder 3 Jahren das Unternehmen sagt, ja, eigentlich haben wir ja nur 2 Leute nehmen wollen. Aber guck mal, hier der junge Mensch, oder junge Mann, junge Frau, die sind so super, die haben sich so angestrengt und das klappt richtig gut. Komm, wir nehmen 3, wir nehmen die Person auch, weil da haben wir jetzt schon 2, 3 Jahre investiert und das klappt gut. Und das ist so eine der Erfahrungen, dass man halt hier ein besseres, genaueres Matching, also eine bessere Passfähigkeit hinbekommt. Und das ist eine große Erfolgsgeschichte. Aber ich hoffe, dass jeder in so einer Krise, jeder junge Mensch realisiert, ich brauche eine Ausbildung, ich muss was machen, weil es ist schon schwierig genug für die Leute, die jetzt fertig werden, einen Job zu finden. Und wenn ich jetzt nichts habe, keine Ausbildung habe oder keine gute Ausbildung habe, dann habe ich noch weniger Chancen. Und das führt dazu, das sieht man auch gerade in den besonders hart getroffenen Ländern von der globalen Finanzkrise, dass die mehr Leute sich in der Ausbildung begeben, vielleicht auch länger in der Ausbildung bleiben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes. Es sei denn, sie sagen, ich studiere nicht 3 Jahre, sondern 10 Jahre und mache 3 Bachelorstudiengänge oder was auch immer. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber also ein positiver Aspekt ist, der Druck wird erhöht, dass man eine Ausbildung bekommt, dass man sich da anstrengt, um was zu finden. Das Problem ist halt, werden alle was finden? Und das ist eher die große, große Sorge.
Auch für Studierende gibt es Hilfen. Die sehen allerdings ein bisschen anders aus als die für die Ausbildungsbetriebe natürlich. Dort geht es vor allem darum, die Folgen für Studierende abzumildern, die wegen der Corona-Krise ihre Nebenjobs verloren haben oder deren Eltern wegen der Corona-Krise nicht mehr finanziell helfen können. Die Studenten können einmal Kredite über die KfW beantragen und sollen dann außerdem Hilfe für die Monate Juni, Juli und August bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Wer weniger als 500 Euro auf dem Konto hat und zeigen kann, dass er wegen der Corona-Krise weniger Geld hat als vorher, der bekommt sein Konto bis zu einem Wert von 500 Euro aufgestockt. So, diese Maßnahmen sind aber extrem umstritten. Einmal, weil der KfW-Kredit nur dieses Jahr zinsfrei ist und danach dann mehr als 4% Zinsen anfallen und weil für diese Zahlung bis 500 Euro nur insgesamt 100 Millionen Euro vorgesehen sind, wo nun Studentenvertreter berechtigterweise sagen, das wird nicht sonderlich lange reichen. Wie beurteilen Sie dieses Maßnahmenpaket? Reicht das?
Ist schwierig zu sagen, ob es reicht, aber es ist schon mal ein guter erster Schritt. Es ist ein guter erster Schritt, dass man bis 500 Euro bekommen kann. Klar sind viele Fragezeichen. Das soll ja von den Studierendenwerken verwaltet werden und entschieden werden, wer jetzt das Geld bekommt, wer in einer wirklich akuten Notlage, so heißt es, ist und wer es bekommen soll. Ich würde mir da weniger Sorge machen über die Größenordnung. Also wenn jetzt wirklich die Nachfrage so riesig ist, dann bin ich mir sicher, wird die Bundesregierung da auch nochmal nachlegen. Wenn man 9 Milliarden an die Lufthansa geben kann, dann kann man anstelle von 100 Millionen für die Studierenden vielleicht auch das Doppelte oder vielleicht auch 500 Millionen geben, wenn man halt so viel Geld auch für die Lufthansa übrig hat.
Wir sehen ja zum Beispiel, also Sie sagen, man sollte jetzt nicht so sehr ein Augenmerk auf die Größenordnung richten, aber wir sehen zum Beispiel natürlich gerade in den Großstädten die Klage, 500 Euro ist schön und gut, aber 500 Euro ist meine Miete. In manchen Fällen nicht mal das. Wird dadurch nicht eigentlich dieses Risiko nochmal befeuert, dass man eben wieder eine Generation von Leuten hat, die also keinen Abschluss machen werden, beziehungsweise die jetzt eben ihr Studium frühzeitig abbrechen?
Ja, das ist die Frage, was werden die Menschen machen, wenn sie als Studenten und Studentinnen keinen Job bekommen können oder die Chancen schlecht sind und ihr Studium nicht finanzieren können. Und werden einige Leute abbrechen? Ja, es kann passieren. Andere Leute werden sagen, ich bleibe länger im Studium, studiere also deutlich länger. Das ist das, was man in Südeuropa, Italien, Spanien gesehen hat, während der globalen Finanzkrise und der europäischen Krise, in der eher die Studienzeit sich verlängert hat, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dort die sozialen Leistungen deutlich geringer sind. Die große Sorge ist natürlich noch eine weitere, und zwar, dass die soziale Polarisierung mit diesem Problem deutlich zunimmt. Denn welche Studenten machen denn das? Welche Studentinnen und Studenten, dass sie nicht weiter studieren, dass sie vielleicht dann doch lieber Sozialhilfe oder Hartz IV in Anspruch nehmen? Das sind ja eher die, die aus Elternhäusern kommen, die eben nicht unterstützen können. Und wir wissen schon jetzt, die zum Studium gehen, sind eher junge Menschen aus privilegierten Elternhäusern. mit hohen Einkommen, gutem Ausbildungsgrad. 70% der Akademiker und Akademikerinnenkinder gehen zur Universität. Nur 20% derer, die keine Eltern haben, die Akademiker oder Akademikerinnen sind, gehen zur Uni. Und diese Ungleichheit wird sich nochmal verschärfen. Ja, also viele Eltern helfen ja schon jetzt ihren Kindern, das Studium zu finanzieren. Und meine Sorge ist, dass die Ungleichheit von denen, die studieren können in Deutschland, nochmal verschärft.
Wir sehen, es gibt bestimmte Berufe in dieser Krise, die gerade sehr gefragt sind. Das ist zum Beispiel sowas wie IT-Techniker, das hat natürlich viel mit der neuen Liebesaffäre, mit dem Homeoffice zu tun und wie sich die Unternehmen darauf umstellen können. Aber natürlich, wenn wir uns andere Bereiche angucken, auch bei Ihnen im DIW laufen ja vor allem Sozial- und Geisteswissenschaftler rum. Diese Leute, wenn die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die werden es auch deutlich schwerer haben als die in den vergangenen Jahren. Was sagen Sie diesen Leuten? Promoviert auch am besten nochmal, bleibt einfach ein bisschen länger an der Uni, vielleicht wird es danach besser. Was sagt man denen?
Ja, schwierig. Denen sagt man das Ehrliche. Es wird schwierig werden, für euch einen Job zu finden. Orientiert euch vielleicht auch um, seid vielleicht nicht ganz so eng, habt einen breiteren Horizont. Und die Schwierigkeit, die wir generell in Deutschland haben mit dem Studium, ist, dass wir große Freiheit haben. Also man kann Sozialwissenschaften, Literaturwissenschaften studieren. Klar gibt es nicht unbegrenzt Studienplätze, aber relativ viele. Sehr viele von denen werden nicht in dem Beruf arbeiten, für den sie eine Ausbildung bekommen. Und das ist schon ein Problem, dass wir auch vor der Krise einen Fachkräftemangel hatten in vielen sogenannten MINT-Bereichen, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Also viele Unternehmen gesucht haben, aber Entschuldigung jetzt an die Germanisten, die hier zuhören, aber ja, Germanistinnen und Germanisten haben dann eher eine große Schwierigkeit, Jobs zu finden, und das gilt auch für einige Sozialwissenschaften. Also wir brauchen ein besseres Matchen, wir brauchen also eine bessere Zuordnung, was sind wirklich Jobs, die gebraucht sind und wo wird es schwierig werden, wo werden mit Sicherheit nicht alle eine Arbeit finden können. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Steuerung wünschen, ohne dass man jetzt die Freiheit der Lehre und der Wissenschaft aufhebt. Aber es hilft halt viel nichts, wenn man studiert mit großem Enthusiasmus und dann irgendwann realisiert, ich habe es doch nicht geschafft, in die oberen 20% zu kommen, die jetzt hier einen tollen Job finden, sondern ich gehöre zu den unteren 80%, die eben was ganz anderes machen müssen.
Dann lassen Sie uns jetzt vielleicht nochmal eine Rolle rückwärts machen. Also wir haben ja über die Hilfsangebote für ausbildende Betriebe gesprochen. Wir haben auch über die Hilfen für Studenten gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben und was bisher auch irgendwie keine wirkliche Rolle gespielt zu haben scheint, ist finanzielle Unterstützung für die Auszubildenden selbst. Muss der Staat da noch nachlegen?
Ja, ich denke auch Azubis benötigen finanzielle Unterstützung. Denn viele von denen leben zu Hause, bekommen ganz wenig Geld während der Zeit ihrer Ausbildung und haben jetzt auch Probleme, wenn sie Eltern haben, die ja in Kurzarbeit sind, große Probleme haben, hier über die Runden zu kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Studentinnen und Studenten, in Deutschland gibt es keine Studiengebühren, relativ privilegiert sind. Das heißt nicht, dass man ihnen nicht helfen soll. Doch, ich denke halt, dass diesen Rettungsschirm für wichtig. Man darf nur die anderen nicht vergessen, die Auszubildenden. Und auch hier zu überlegen, wie kann man denen unter die Arme greifen, auch finanziell, um die Familien dort zu entlasten. Also wenn man über Fairness spricht, dann spricht man darüber, dass man Studierenden hilft, aber eben auch Azubis.
Wissen Sie, warum das bisher nicht der Fall ist? Also wissen Sie, warum das in den bisherigen Stützprogrammen der Bundesregierung noch nicht berücksichtigt wurde?
Ja, einer der Gründe, weshalb was bisher nur für Studierende gemacht wurde, ist, dass viele der Studierenden einen Nebenjob haben. Also 2 von 3 Studentinnen und Studenten arbeiten irgendwo, sind also darauf angewiesen. Nur ja, viele, die jetzt nicht arbeiten können, weil ihr Job als Kellnerin oder Kellner weggefallen ist, schaffen es dann zumindest von zu Hause mehr Unterstützung zu bekommen. Bei Azubis ist das ja anders. Bei denen arbeiten eben nicht so viele nebenbei, sondern fokussieren sich dann auf die Ausbildung und arbeiten ja immer noch in Unternehmen mit. Also das ist einer der Gründe, aber für mich kein gut genuger Grund, jetzt zu sagen, Studierende, die kriegen Geld, aber Azubis, die nicht.
Dann würde ich zum Ende gerne nochmal auf dieses Thema Krise und Forschung zurückkommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in der ersten Folge haben Sie gesagt, für Sie als Ökonom sei diese Krise auch deswegen so schwierig, weil die ganzen traditionellen Mittel, die man so hätte, um sich jetzt ein Bild davon zu verschaffen, was eine Krise ist, wie die Auswirkungen sein werden, diese ganzen Modelle würden nicht mehr funktionieren. Sind Sie da mittlerweile weiter?
Naja, wir in der Wirtschaftsforschung sind wir traditionell katastrophal darin, Prognosen zu machen, nämlich in die Zukunft zu schauen. Und das ist jetzt in dieser Krise noch mal viel, viel schlimmer. Viele verstehen auch nicht, wieso Ökonomen keine gute Prognose machen können. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja, also wir versuchen zu überlegen, wie agieren und reagieren Menschen auf diese Krise und was heißt das dann für das große Ganze. Und wenn halt ein Donald Trump morgens mit dem falschen Bein aufsteht und irgendeine bescheidene Entscheidung trifft, dann kann das die ganze Weltwirtschaft beeinflussen. Also er zettelt einen weiteren Handelskrieg mit China an, dann wirkt sich das aus. Und dann sagt man, guck mal, ihr Ökonomen habt die Wirtschaft falsch vorausgesagt. Ja, wie sollen wir denn voraussagen, dass Donald Trump diese Entscheidung getroffen hat, die eigentlich nicht wirklich logisch ist. Und so kann man das fortsetzen. Also wir sind in dieser Krise sehr am Kämpfen, eine Prognose aufzustellen. Prognosen bei uns sind eigentlich immer Szenarien. Das sind Wenn-Dann-Analysen. Also wenn das und das und das passiert, wenn die Politik dies entscheidet und oder auch nicht entscheidet, dann könnte dies passieren. Und das ist ein Bereich, in der wir jetzt am Kämpfen sind, besser zu verstehen, was könnte passieren. Was könnte denn passieren, wenn es eine zweite Welle kommt? Was könnte denn passieren, wenn in Deutschland so und so viele Unternehmen pleite gehen und Menschen arbeitslos werden? Was kann passieren jetzt mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung? Wie viel wird das denn wirklich bewirken? Die Mehrwertsteuersenkung, über die jetzt viel gestritten wird, was wird die wirksam sein? Wird das funktionieren? Werden die Unternehmen überhaupt das Geld weitergeben an die Kunden? Das hängt davon ab, ob wir Bürgerinnen und Bürger, wir Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt unser Verhalten beibehalten. Das tun wir natürlich nicht. Die meisten gehen jetzt nicht mehr so viel weg oder können das ja auch gar nicht und haben auch Angst um ihren Job, ihre Zukunft, was auch immer. Und damit verändern wir unser Verhalten. Und das zu verstehen, ist für uns Ökonomen wichtig, aber da tapsen wir komplett im Dunkeln, eigentlich komplett im Dunkeln. Also wir haben schon Anhaltspunkte und ich habe es ja eben auch in dem Podcast immer wieder erwähnt, wir gucken uns dann andere Länder an, sagen, wie war denn das in der globalen Finanzkrise, wie haben die denn das gemacht, was war deren Erfahrung, was können wir daraus lernen? Und also wir lernen immer aus der Geschichte und sagen, wie war es denn vorher, was heißt denn das für heute? Das Problem ist, dass es noch nie eine solche Krise gegeben hat. Und wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt zu sagen, da können wir uns festhalten, da können wir uns mal anschauen, was ist da passiert, wie hat das funktioniert. Und das macht es extrem ungewiss. Es macht es aber auch wahnsinnig spannend für uns Forscher und Forscherinnen, denn es ist ein komplett neues Experiment. Man darf nur nicht zu viel erhoffen oder erwarten, dass wir mit unseren Prognosen richtig liegen, weil, wie gesagt, wir einfach kein Vorbild haben, womit wir gute Prognosen machen können.
Aber welche Folgen hat das denn für Sie als Zunft? Also wenn Sie sagen, eine unserer Hauptaufgaben ist es eben, Prognosen zu erstellen, das funktioniert aktuell nicht, fühlt man sich dann als Ökonom noch gebraucht?
Es wird gebraucht. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich realisiere in dieser Krise, dass auch Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler wichtiger sind denn je. Und eines der wirklich beeindruckenden Dinge dieser Krise ist, die Bedeutung der Wissenschaft hat unglaublich zugenommen. Und wir reden hier nicht nur über die Epidemiologen und die Mediziner, die jetzt jeden Tag wie viele Male befragt werden, was ist denn jetzt und wie wirkt das Virus und was wird kommen, sondern auch für die Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und für die Wirtschaftswissenschaften. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele von uns Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den politischen Entscheidungsprozessen nicht eingebunden, aber konsultiert werden, also um unseren Rat gefragt werden. Das Konjunkturpaket, das wir jetzt sehen, halte ich für ein sehr gutes Konjunkturpaket. Muss gestehen, da hat man sehr, sehr viel auf die Wirtschaftswissenschaften gehört. Dass hier unisono, wir in Deutschland gesagt haben, bitte keine Abwrackprämie für Dieselautos. Das ist völlig ineffektiv, kontraproduktiv. Bitte jetzt keine Steuersenkung für die Top 10%, weil das bringt jetzt in der Krise auch nichts. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Bestätigung, dass man sagt, ja, wir haben einen relevanten Beitrag zu leisten. Wichtig ist nur, dass wir bescheiden sind, dass wir eben nicht anfangen und sagen, wir können jetzt, wissen es jetzt besser und wir können jetzt Ihnen genau sagen, was im nächsten Jahr passieren wird und was Sie heute tun müssen, sondern dazu gehört auch die Ehrlichkeit der eigenen Beschränkungen mit unserer Wissenschaft, mit unseren Instrumenten, dass wir einfach wenig sagen können, nur die Politik tappt halt auch im Dunkeln und die brauchen solche Prognosen. Die müssen halt verstehen, wie Dinge funktionieren und da spielen wir eine hilfreiche Rolle und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Das heißt aber auch, wenn es schief geht, dürfen wir Ihnen dann die Schuld geben, ja?
Das tut man so und so. Man hat das, tut das ja immer. Und ja, das ist ja das Schöne an Krisen. Wenn eine Krise kommt, dann heißt es ja, guck mal, die Ökonomen haben das nicht kommen sehen. Mann und Mann haben die das aber versagt. Und wenn wir es vorher sagen, guck mal, da kommt eine Krise, ihr müsst jetzt dies und jenes tun und die Politik macht das und nimmt diese Maßnahmen und die Krise kommt nicht, dann heißt es, guck mal, die haben die ganze Zeit gesagt, da kommt eine Krise und jetzt kommt doch keine. Ja, eben, weil wir gewarnt haben und ich glaube, man darf die Kritik jetzt auch nicht zu ernst nehmen, aber klar ist, wir sind im Englischen gibt es einen Begriff, Volkswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, ist eine Dismal Science, ist die schlechte Wissenschaft, weil wir halt anders als die Naturwissenschaften keine Naturgesetzmäßigkeiten entdecken und beschreiben, sondern bei uns geht es um den Menschen. Der Mensch steht immer im Mittelpunkt und der Mensch ist unberechenbar und das macht es so spannend, aber auch natürlich so schwierig.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graydon.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, dass Sie einen Podcast hören, wissen Sie ja selbst, aber vielleicht wissen Sie nicht, dass Sie diesen Podcast auf sämtlichen gängigen Plattformen hören und abonnieren können. Dann flattert Ihnen jede Woche eine neue Folge ins Endgerät. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.